Anstoß, der Fußball-Podcast.
Oh Mensch, jetzt hätte ich fast Moin Moin gesagt. So begrüßt man sich ja normalerweise in Hamburg. Aber in Teilen der Stadt sagt man jetzt neuerdings Guten Morgen. Guten Morgen, Gilavogi. Zwei Tore, ein Assist, Kickernote 1,0. Mehr geht nicht, oder?
Nein, mehr geht nicht. Guten Morgen, ja. Oder man könnte natürlich auch sagen Moin Giorno. Wir freuen uns sehr auf eine neue Folge und ich kann mir vorstellen, dass du noch ganz euphoriebeflügelt bist. Wie so eine kleine Schmetterlingherde, die in deinem Magen, in deinem Bauch tanzt, oder?
Merkt man mir das an?
So ein bisschen.
Okay. Ja, vielleicht ist es ein bisschen so. Ich habe aber trotzdem noch Zeit, und die sollten wir uns nehmen, dich einmal vorzustellen. Dein Name ist Fabian Wittke. Du bist immer noch in Kapstadt. Mein Name ist Michael Augustin. Ich bin immer noch in Hamburg in meinem Podcast-Keller. Dahin ziehe ich mich gerne zurück, um mit dir diese Anstoßfolgen aufzuzeichnen. Heute am 28. Januar 2025, 8.43 Uhr in Hamburg, 9.43 Uhr in Kapstadt oder in Cape Town, wie du mittlerweile sagst. Wie geht's dir so?
Ich sage eigentlich nur Hometown, also Mother City oder Hometown. Hier scheint jetzt gerade die Sonne, wenn man das so sagen darf, bei, ich würde tippen, 24 bis 25 Grad. Ich habe einen unverbauten Blick hier auf den Tafelberg. Wir wissen das ja, ich bin ja gerne auch zum Kitesurfen und bin da außerhalb der Stadt, weiter draußen in Blueberg, aber auch Table View genannt, weil man hier einen fantastischen Blick auf den Tafelberg hat und den darf ich jetzt hier gerade genießen. Ich finde, das klingt immer so sehr, sehr posch, aber das ist es hier tatsächlich draußen gar nicht. Es ist eigentlich eher so eine kleine Surfer-Laidback-Ecke, aber was natürlich das Schöne ist, wenn man eben nicht in der Stadt, in der Kapstadt wohnt, sondern eben auf der anderen Seite, dann hat man natürlich diesen wunderbaren Blick auf diese wunderbare Stadt.
Auch wir werden auftafeln heute und zwar diverse Themen. Erstmal möchte ich mit der Zahl des vergangenen Spieltags einsteigen. Was war wohl die Zahl des Spieltags? Vielleicht kommst du drauf.
Drei?
Nein, 322.468. Weil es 322.468 Zuschauer am vergangenen Zweitligaspieltag gab. Ein neuer Zuschauerrekord in der zweiten Liga. Liegt natürlich auch daran, dass im Berliner Olympiastadion 71.500 Menschen das Spiel zwischen Hertha BSC und dem HSV sehen wollten. 71.500, da lächeln wir drüber, ne? Die haben wir ja hier Woche für Woche.
Definitiv. Also man könnte sagen, auch das hier ist ein Stück weit die Hamburg-Berlin-Connection. Air Berlin, wir fliegen jede Woche einen Podcast sicher nach Hause. Nee, aber es ist schon, also um's ernst zu sagen, ist schon wirklich krass. Finde ich so in der zweiten Liga. 71.000, Respekt, oder?
Ja, ich habe mal nachgerechnet. 71.500, dafür bräuchte der FC St. Pauli mehr als zwei Heimspiele, um diese Zahl zu erreichen, weil knapp 30.000 ins Millerntor-Stadion passen. Bei Holstein Kiel, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären es mindestens vier, tendenziell eher fünf, weil rund 15.000 reinpassen. In Heidenheim sieht es ähnlich aus und Hoffenheim bräuchte dafür wahrscheinlich eine ganze Saison.
Wollte ich gerade sagen. Und die Punch hinten raus ist in Wolfsburg wahrscheinlich 5 Jahre. Aber dann waren wir auf dem ähnlichen Dampfer unterwegs.
Nein.
Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, dass es das gegeben hat, was wir antizipiert hatten. Natürlich ein Stück weit auch. Nuri Liebe zählt, ne? Die Liebe ist vorbei. Die Trennung ist dort. Man hat vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ja auch eine Forbidden Love war, ne? Oder vielleicht so eine Liebe, die es am Ende ja auch gar nicht geben darf, wenn man sozusagen so, ich sag mal so ein bisschen Inzest betreibt, so mit aus der eigenen Familie die große Liebe anfängt. Das geht dann meistens nicht gut, beziehungsweise wirkt irgendwie ein bisschen weird. Und ja, am Ende ist es nicht aufgegangen. Und wie habe ich jetzt so gelesen, der BVB hat eigentlich eine der größten Krisen gerade zu packen seit Millennium, so, ne? Seit
der Finanzkrise?
Ja.
Ja, ach, weiß ich gar nicht, ob das solche Dimensionen einnimmt. Aber ja, auf jeden Fall werden wir über Borussia Dortmund sprechen, über die Zeit nach Nuri Sahin. Wer könnte neuer Trainer werden? Es gibt angeblich ein Treffen in Salzburg zwischen Niko Kovac, dem möglichen Feuerwehrmann, und den BVB-Bossen. Aber wir reden auch über den Videoassistenten bzw. über den Schiedsrichter. Stadiondurchsagen sind ab dem kommenden Bundesligaspieltag erlaubt, um den Videobeweis für die Zuschauenden verständlicher zu machen. Und wir reden vielleicht auch so ein bisschen über die Hamburg-Berlin-Connection. Hamburg-Berlin, 2:0. Ne? Also der HSV hat bei Hertha 3:2 gewonnen. Das war am Samstagabend und der FC St. Pauli hat am späten Samstagnachmittag, am späten Sonntagnachmittag oder am frühen Sonntagabend dann 3:0 gegen Union Berlin gewonnen. Es ist allerdings ein Gerücht, das möchte ich hier trotzdem einmal vortragen, dass die HSV und St. Pauli-Fans jetzt gemeinsam mit U- und S-Bahn und HVV-Bussen hier durch die Stadt zur Arbeit fahren und singen, die Nummer eins, die Nummer eins, die Nummer eins der Hauptstadt sind wir, die Nummer eins der Hauptstadt sind wir. Also das habe ich noch nicht gehört.
Ne, habe ich auch noch nicht gehört. Und natürlich, wenn wir in der zweiten Liga anfangen, muss man aus HSV-Sicht auch darüber sprechen, dass ausgerechnet Davy Selke sich verletzt hat. Ne? Also, wie sagt man an dieser Stelle so schön, ein bitter-sweeter Sieg.
Aber ja, also da gehen wir auch noch drauf ein. Es sah echt ganz schön fies aus. Hast du dieses Bild gesehen? Der hat ja einen Jochbeinbruch. Ja. Da war so ein richtiger... so eine tiefe Delle auf seiner, ich weiß nicht, rechten oder linken Gesichtshälfte. Ja. Ich glaube, Gesichtschirurgen hätten ein Like verteilt, weil sie das als große Herausforderung auf dem OP-Tisch eingeschätzt hätten. Selke wird um eine OP nicht herumkommen. Ich habe jetzt aber gelesen, gerade bevor wir uns hier zu dieser Aufzeichnung verabredet haben, dass ein Blitz-Comeback mit Spezialmaske möglich sein soll und dass er dann doch nicht so lange ausfallen wird. Aber klar, der HSV mit oder ohne Davy Selke erfolgreich und wird uns auch beschäftigen in der heutigen Folge. Womit fangen wir an?
Von mir aus können wir tatsächlich ja mit der zweiten Liga auch erstmal nochmal weitermachen, weil ich mir auch so diese Gedanken gemacht habe.
Okay.
Lässt du dich jetzt von dieser Situation blenden? Lässt du dich von dieser Situation beim HSV überzeugen? Ist Merlin Polzin tatsächlich der Zauberer? Hat er den Stab in der Hand und kann vor allen Dingen den HSV endlich oder dann nach so vielen Jahren dorthin führen, wo er am liebsten hin möchte, wo er sich selbst auch zugehörig fühlt? Oder wird es diese klassische Einbruchsphase irgendwann ab Ende Februar, Anfang März beim HSV wieder geben?
Ja, das weiß natürlich keiner. Also Merlin Polzin ist 6 Spiele ungeschlagen. Ja. Also er hat als Trainer, erst war er Interimstrainer, jetzt ist er ja offiziell der Cheftrainer, noch kein Spiel verloren mit dem HSV. Und ich glaube, endlich darf ich das Wort mal benutzen. Das sagen immer viele Experten und auch viele Ex-Fußballer, wenn es darum geht, eine erfolgreiche Phase bei einem Verein zu erklären. Gruppendynamik. Ich glaube, der HSV hat einfach in der Konstellation mit Polzin und mit dieser Mannschaft eine gute Gruppendynamik.
Ja.
Und das könnte eine Erklärung sein für die aktuelle erfolgreiche Phase. Man darf nicht vergessen, Robert Glatzel, der Torjäger, der regelmäßig zweistellig trifft, manchmal 20 und noch mehr Tore erzielt, fällt schon seit Monaten aus. Mhm. Jetzt hat sich Davy Selke noch im Berliner Olympiastadion beim 3:2-Sieg bei seiner alten Dame, bei seinem ehemaligen Verein Hertha BSC verletzt. Danach kam Rentzfort Königsdörfer, der macht inzwischen auch seinem zweiten Namen alle Ehre. Rentzfort Jeboah Königsdörfer, denn er hat inzwischen auch eine Torquote, die beste seiner Karriere, die an den früheren Anthony Jeboah, der war ja ein Torjäger, erinnert. Königsdörfer hat ein Tor geschossen, kurz nach seiner Einwechslung, seinen 9. Saisontreffer für den HSV erzielt. Und dann gibt's plötzlich noch Emir Sahiti, der Kosovare, der das Siegtor geschossen hat. Der HSV führte ja 2:0, dann hat Hertha das 1:2 erzielt, das 2:2 nach der Einwechslung von Fabian Reese wurden die Berliner immer stärker. Aber Emir Sahiti, dem man nachsagt, er hätte in Belek eine ganz starke Vorbereitung in der Wintervorbereitungsphase hinter sich gebracht. Der hat dann auch zum ersten Mal geliefert und plötzlich ist da noch eine Alternative. Also ohne Glatzel möglicherweise jetzt auch am Sonntag gegen Hannover 96 ohne Selke. Und trotzdem muss man sich aus HSV-Sicht offensiv gerade keine Sorgen machen. Und das ist schon ein Beleg dafür, wie stark, wie gut dieser Kader vor allen Dingen in der Offensive besetzt ist.
Definitiv. Und liebe Fans von NDR Info, man könnte ja diese Geschichte auch eigentlich dann nennen von Hamburg nach Sahiti, ne? Mit dem HSV an die Tabellenspitze. wahrscheinlich ein Gag, den man erklären muss, ne? Gibt diese Podcast-Beitragsserie von Hamburg nach Haiti. Aber wie gesagt, die besten Gags sind ja auch am Ende die, die man erzählen bzw. erklären muss. Und mir ist dazu noch aufgefallen, also ich will noch nicht davon sprechen, dass sich das in der zweiten Liga zurechtgeruckelt hat, aber so ein bisschen ist es nicht mehr ganz so crazy wie noch vor 2-3 Wochen, wo zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenneunten oder Zehnten gerade mal 1 oder maximal 2 Punkte Differenz sind, sondern jetzt haben wir mittlerweile zwischen dem 7. Fortuna Düsseldorf und dem HSV schon mal 4 Punkte. Also das heißt, zumindest unter diesen ersten 6, 7 kann der HSV sich behaupten. So kann man es, glaube ich, sagen. Noch nicht absetzen, aber ja, behaupten.
Vor dem Spiel bei der Hertha war der HSV ja Erster, ja. Jetzt logischerweise immer noch nach dem Sieg. Hertha war 12. und es lagen 6 Punkte zwischen diesen beiden Mannschaften. Jetzt sind es 9 und jetzt hat der Tabellenneunte, das ist die SV Elversberg, 6 Punkte Rückstand auf die Zweitligaspitze, also auf den Zweitligatabellenführer HSV. Köln dann punktgleich mit 34 Punkten Zweiter, 2 Punkte hinter Magdeburg. Ja. Ebenfalls 32 Punkte hat Kaiserslautern, Hannover, Paderborn, Düsseldorf, Karlsruhe, auch mehr oder weniger noch oben dabei, bis wir dann beim Tabellenneunten bei der SV Elversberg mit 28 Punkten angelangt. Es ist natürlich total schwierig, den Ausgang der Zweitligasaison vorherzusagen, weil da sehr viel Bewegung ist. Deswegen tue ich mich auch schwer, also gefühlt würde ich auch jede Woche oder alle 2 Wochen einen neuen Aufstiegsfavoriten benennen. Aber du hast ja eben die Frage gestellt, die ich noch nicht beantwortet habe. Schafft es Merlin Polzin dann tatsächlich mit seinen magischen Fähigkeiten den HSV nach so langer Zeit, also nach 2018, wieder in die erste Liga zurückzuführen? Also in der Vergangenheit war man ja immer mit dem Tipp, nein, es klappt nicht auf der sicheren Seite, weil der HSV ja regelmäßig den Aufstieg verspielt hat. Ich würde mich aus diesem Grund auch immer noch zu dieser Aussage hinreißen lassen. Aber natürlich kann ich es auch nicht sagen. Also es gibt keine Mannschaft, die da jetzt mega stabil ist. Der HSV, wie gesagt, seit 6 Spielen unter Merlin Polzin, seit 6 Spielen unter Polzin ungeschlagen, kommt ziemlich stabil daher. Ja. Köln auch. Köln gewinnt oft 1-0. Das zeugt von einer stabilen Abwehr. Magdeburg, das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte. Magdeburg hat 8 Auswärtssiege, aber noch kein Heimspiel gewonnen, auch jetzt gegen Eintracht Braunschweig nicht und ist trotzdem mit 32 Punkten Tabellendritter. Kaiserslautern kommt so ein bisschen, ich tue mich schwer, ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann klappt, die steigt natürlich, aber wenn man auf der sicheren Seite sein will, könnte man natürlich auch sagen, der HSV steigt nicht auf. Frag mich doch einfach nächste, übernächste Woche, übernächste Woche nochmal.
Ich finde, es gibt auch noch weitere Indizien, also so weitere weiche Parameter, die man auch noch so mit reinrechnen könnte. Also ich finde, wenn du dir die ersten beiden Teams anguckst, also den HSV und den ersten FC Köln, dann sind das vor allen Dingen vielleicht Vereine, die man da oben durchaus auch erwarten darf. Aber ich finde eben, ich traue den Verfolgern, und damit meine ich eben genau angesprochene Magdeburg, Kaiserslautern, Paderborn, dahinter noch Elversberg, so, den traue ich das nicht zu.
Hannover.
Ja, genau. Ja, Hannover würde ich da schon eher wieder ein bisschen mehr ausklammern, weil Hannover natürlich auch nochmal mit dem Trainerwechsel und schon auch ein Kader, der ja schon auch überdurchschnittlich ist, den traue ich schon auch zu, dass wenn die auch nochmal so richtig in den Flow kommen, dass sie das eben auch über lange Strecke halten können. Aber den anderen irgendwie nicht. Ich denke mir eher so, dass Kaiserslautern, Magdeburg, wie du auch angesprochen hast, Paderborn, dass die eher jetzt gerade so einen Trend haben. Ne? Es läuft jetzt gerade, sie sind im Flow, aber dass sie über den langen Weg nicht die Qualität im Kader haben, um dauerhaft jetzt da ganz oben anzugreifen. Ja.
Ja, und bei Polzin ist es so, das, was er anpackt, das funktioniert gerade. Ne? Also der HSV spielt mittlerweile ohne Sebastian Schonlau. Der Kapitän war natürlich nicht fit. Aber dann haben sich die anderen in der Abwehrformation so festgespielt, dass Polzin keine Notwendigkeit sieht, da was zu verändern. Also El Fadli und Hatzi Kadunic als zentrale Abwehrspieler, Muheim Linksverteidiger, Mikkel Bronsis Rechtsverteidiger, davor Meffert und Schonlau war ja sonst immer der Ankerspieler, der natürlich vor allen Dingen auch Ende des Jahres hier und da Fehler gemacht hat, auch spielentscheidende Fehler gemacht hat. Ich kann mich da an einen schlechten Auftritt im Heimspiel gegen Schalke 04 erinnern. Da gab es nach Führung am Ende nur einen Punkt gegen die Schalker. Und auch dazu gehört natürlich Mut, so einen Spieler auf die Bank zu setzen, der so ein Standing hat. Der kam dann in Berlin erst in der 86. Minute für Sahiti in die Partie. Und es klappt irgendwie alles. Und ich will nochmal das Wort, was ich so toll finde, hier erwähnen. Gruppendynamik, die ist natürlich auch ganz entscheidend. Und die scheint zu passen bei Merlin Polzin und der aktuellen HSV-Mannschaft.
Ja, glaube ich auch. Machen wir damit einen Haken dran und begeben uns wieder auf den Podcast-Hochsitz und schauen uns an, wie das Reh durch den Wald der zweiten Liga läuft.
Welches Reh?
Das HSV-Reh.
Das HSV, also durch den Wald der zweiten Liga.
Ja, genau, also damit wollte ich so sagen, also wir können jetzt ja wieder in die Beobachterposition, guck mal, heute merke ich so, wir sind noch nicht wieder feingetuned, unsere Zahnrädchen greifen noch nicht wieder ineinander. Ich muss zu viele Gags
erklären. Ja, ich hatte gerade so einen Frosch im Hals. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, mit der Frage, wie räusper ich mich am geschicktesten, so dass es jetzt hier nicht zu laut wird. Ich habe das Mikrofon mal ganz weit von meinem Mund weggehalten, habe mich in der Zwischenzeit geräuspert. Ich hoffe, jetzt hat niemand da draußen Ohrenschmerzen, der uns zuhört. Ja, wir können aber thematisch auch gerne in Hamburg bleiben, sehr gerne sogar. Also ich war am Sonntag Augenzeuge beim 3:0 des FC St. Pauli gegen Union Berlin. Über den Matchwinner Morgan Gilavogui, Doppeltorschütze und Torvorbereiter des dritten Treffers, habe ich ja bereits gesprochen. Kickernote 1,0, der war wirklich gut. Und ich finde es erstaunlich, dass St. Pauli auf den offensiven Flügeln inzwischen so viele Alternativen hat. Also mit Weishaupt links und Gilavogui auf der rechten offensiven Seite hat Alexander Blessin begonnen. Dann wurde noch Afolayan eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Der, ich habe das Warmmachen in der Halbzeitpause beobachtet, echt lustlos war. Also der hat schon echt eine Krawatte, die anderen haben sich warm gemacht und er hat diese Downjacke getragen, die gefühlt bis zu den Zehenspitzen ging und hat ja da mehr oder weniger so ein bisschen am Aufwärmprogramm teilgenommen. Du hast ihm angemerkt, in ihm gärt es. Dann kam er rein und hatte auch sofort eine Chance, also war auch sofort drin im Spiel. Den hat St. Pauli. Dann Elias Saad, der auch wieder fit ist, der noch nicht eingewechselt worden ist, weil Scott Banks dann in der Nachspielzeit noch ein oder zwei Spielminuten bekommen hat. Das ist erstaunlich, dass St. Pauli jetzt so viele gute Alternativen hat auf den Flügelpositionen. Und ich möchte noch hervorheben, die Leistung von Hauke Wahl. Dein ehemaliger Storch, der Ex-Spieler Hauke Wahl, hat für mich ein überragendes Spiel abgeliefert. Also die Abwehr des FC St. Pauli mit 21 Gegentoren ist ja hinter dem FC Bayern die zweitbeste der Fußball-Bundesliga. Aber die Abwehr bestand mal aus Wahl, Smeed und Metz. Smeed war gesperrt, ist noch dazu jetzt verletzt und Metz ist schon länger verletzt. Von den drei Stammabwehrspielern ist nur noch Hauke Wahl übrig geblieben. Seine Nebenleute David Nemeth und Lars Ritzka. Ritzka wurde dann in der Halbzeit mit Rückenschmerzen ausgewechselt. Dann wurde James Sand zurückgezogen von der Sechserposition in die Dreierabwehrkette. Der amerikanische Neuzugang hat erst sein zweites Spiel für St. Pauli gemacht, sein erster Auftritt am Millerntor vor eigenem Publikum und hat sich auch sofort super eingefügt. Also das finde ich erstaunlich, dass St. Pauli selbst mit dieser Ersatzabwehr relativ wenig zugelassen hat gegen Union Berlin. Und jetzt kommt es tatsächlich zum Spitzenspiel am kommenden Spieltag. Das Spitzenspiel lautet FC St. Pauli gegen den FC Augsburg. Weißt du, warum diese Partie das Spitzenspiel des kommenden Spieltags sein wird?
Nee.
St. Pauli ist die beste Rückrundenmannschaft und der FC Augsburg die zweitbeste. Kein Witz.
Okay. Ja, das, was nach einem großartigen Gag klingt, ist in diesem Fall keiner. Zwei Gedanken dazu. Die Folge könnte natürlich auch heißen, wenn wir heute nicht nur an morgen denken, sondern wir haben ja natürlich alle HSV, hätte ich schon fast gesagt, St. Pauli-Spieler nochmal bedacht. Und ja, ich kann das erkennen, ich kann das auch nachvollziehen, muss dazu allerdings auch sagen, also so sehr ich das euch da in Anführungsstrichen auch wünsche und gönne, das ist auch okay. Aber ich glaube auch, dass sich jetzt beim ersten FC Union Berlin schon ein bisschen herauskristallisiert. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte mit Steffen Baumgart so ganz zum Erfolg führen wird oder ob man sich dann nicht vielleicht dann doch nochmal so am 30. oder 31. Spieltag von einem Trainer trennt und dann interimsweise vielleicht feuerwehrmannmäßig. Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl beim ersten FC Union Berlin.
Ja, das gehört natürlich auch zur Wahl dazu. Völlig richtig. Union war vorne echt gar nichts. Ne? Also Benedikt Hollerbach hatte Möglichkeiten. Jordan hatte auch eine, aber der hat, glaube ich, seit 2023 kein Tor mehr geschossen. Ja. Benedikt Hollerbach war so ein ständiger Unruheherd. Und ansonsten hast du dich gefragt, was will Baumgart mit dieser Mannschaft eigentlich? Also die ersten 25, 30 Minuten waren relativ langweilig. Da hatten die Berliner auch mehr Ballbesitz. Und das Spiel sah meistens so aus, dass sie in der eigenen Hälfte zwischen Mittellinie und Strafraummarkierung sich in der Dreierabwehrkette mit Doki, Diego Leite und Querfeld den Ball quasi Querfeld ein, von links nach rechts, von rechts nach links und wieder von links nach rechts hin und her gespielt haben. Dann kam ab und zu mal ein langer Ball nach vorne. Und es war war total uninspiriert. Und ich frage mich, was ist der Plan, den Steffen Baumgart mit dieser Mannschaft verfolgt? Und ich habe ja, ich glaube, in der Folge, die wir nach dem ersten Spieltag in diesem Jahr aufgezeichnet haben, auch mal die Frage aufgeworfen, was fällt Union Berlin ein? Warum trennen die sich als Tabellenelfter, waren sie, glaube ich, von Bo Svensson? Was soll das? Also dieser Trainerwechsel hat, das ist zumindest mein Eindruck, des vergangenen Sonntags überhaupt keinen Sinn gemacht.
Nee, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Also vor allen Dingen, was sind die Ansprüche oder wie du gesagt hast, so was wollen die eigentlich? Ne? Wo sehen die sich eigentlich? Und ich finde irgendwie auch, dass dieser Kader nicht mehr so harmonisch wirkt wie damals noch unter Urs Fischer, so wo du irgendwie das Gefühl hattest, es werden viele Spieler geholt, die bei anderen Vereinen zwar ihr Potenzial mal angedeutet haben, aber eben keine Stammkräfte sind oder nach langen Verletzungen, und dann hattest du irgendwie dieses Gefühl, dass deine Mannschaft und eine Harmonie und ein Aufbruchgeist entsteht und so Spieler, die sich dann irgendwie im Spätherbst oder nach schweren Verletzungen beim ersten FC Union Berlin nochmal so richtig gut entwickelt haben. Und jetzt hast du, finde ich, irgendwie eher so das Gefühl, dass da viele, ich sag jetzt mal, blöde oder vielleicht böse formuliert, eher so auch so Karteileichen aus vermeintlich guten alten Zeiten da noch sind, wenn man so in Richtung Volland oder irgendwie sowas denkt, ne?
Ja, der wurde eingewechselt. Es gibt auch entwicklungsfähige Spiele. Also Aljoscha Kämmlein, der ja in der vergangenen Rückrunde am Millerntor gespielt hat, ist inzwischen da Stammspieler bei Union, ist ja mit 20 Jahren am Anfang seiner Karriere auch aktueller U21-Nationalspieler. Und der ist da im zentralen Mittelfeld gesetzt. Haberer hat an seiner Seite gespielt. Aber ich weiß, was du meinst. Tom Rothe wurde übrigens auch eingewechselt. Und da hatte ich vor allen Dingen dann auch, der ist ja wegen seiner 1,93 auch kopfballstark, hier und da dann auch nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber Respekt bei den Standards, weil wenn Union dann vorne so Kanten wie Diego Leite, der ist sehr, sehr kopfballstark und sehr wuchtig, oder vor allen Dingen Duki, hier Danilo Duki mit seinen 1,91 vorne reinstellt, noch dazu Tom Rothe, dann kann natürlich jederzeit was passieren, aber mein Eindruck war, dass sich Union genau auf diese Situation verlassen hat und dass die einzige Hoffnung war für die vielen und auch lautstarken Union-Fans am Millerntor, dass da auf diese Art und Weise dann doch noch ein Tor fallen könnte. Ansonsten war das, wie gesagt, sehr uninspiriert, was Steffen Baumgart da hat spielen lassen. Weißt du übrigens, woran man erkennt, dass Baumgart inzwischen voll im Mainstream angekommen ist?
Na, dass er die Schiebermütze nicht mehr trägt, oder?
Ja, genau. Adidas-Kappe statt Schiebermütze, Kapuzenhoodie, darüber so eine Down-Weste. Wo ist der Kultcoach geblieben, frage ich mich. Ich meine, es waren 4 Grad, leichter Nieselregen am Millerntor. Bestes T-Shirt-Wetter eigentlich für den früheren Steffen Baumgart. Aber nein, er trägt Sachen, die einfach muckelig sind und gemütlich sind. Also ich kann da den alten Steffen Baumgart gar nicht mehr erkennen. Wo ist der geblieben, frage ich mich. Und ich frage dich das auch.
Vielleicht hatte er jetzt sowas, wie wir jungen Hipster sagen, vielleicht hat er einfach jetzt sein Glow-Up, ne? Das ist jetzt ist er sozusagen reif geworden. Reif für den ersten FC Union Berlin. Jetzt die Frage, die sich aber natürlich auch anschließt. Also natürlich kann man jetzt noch nicht von dem Klassenerhalt sprechen, aber natürlich in Anbetracht der Konkurrenz hat der FC St. Pauli in den vergangenen Wochen, du hast es ja angesprochen, Rückrundenmannschaften und so, schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht, ne?
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass St. Pauli, wie lange ist es her, ich muss mal überlegen, am vorletzten Spieltag 0-2 beim VfL Bochum verloren hat. Also klar, 2 Siege hintereinander, erst in Heidenheim, jetzt gegen Union, gab es noch nie in dieser Saison, ist auch witzig. St. Pauli schießt zu Hause entweder 0 Tore oder 3 Tore. Ja. Also St. Pauli hatte ja davor einmal 3 Tore in einem Spiel geschossen, das war gegen Kiel, und jetzt zum zweiten Mal überhaupt Tore geschossen in einem Heimspiel am Millerntor. Wieder waren es 3. Augsburg wird, glaube ich, ein Gegner, der wird St. Pauli defensiv mehr abverlangen und ist offensiv vielleicht auch ein bisschen gefährlicher als Union Berlin. Vor allen Dingen, weil so ein Essende und Claude Maurice, also witzigerweise französische Spieler, hinten Matsima als Innenverteidiger, schon so ein Gerüst bilden für die Mannschaft. Also ich würde jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass St. Pauli jetzt den dritten Sieg in Folge feiern wird am kommenden Samstag. Und ich glaube, den Fehler, dass sich Mannschaften zu früh zu sicher gefühlt haben, den haben andere Teams in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht. Ich erinnere da an die Abstiegssaison von Werder Bremen. Da waren die Bremer zwischenzeitlich mal 11. Ich glaube im März oder so, und am Ende sind sie dann abgestiegen. Es sind jetzt 19 Spieltage und beim FC St. Pauli wird sich keiner an Sicherheit wiegen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Und jetzt kommen wir natürlich auch wieder zu dem Running Gag zurück. Und natürlich auch Eintracht Frankfurt. Denn Eintracht Frankfurt fühlt sich momentan natürlich auch recht sicher. Aber wie wir alle wissen, werden die am Ende 16. werden. Das habe ich ja genauso vorausgesagt. Und dann wird das so ähnlich laufen wie damals, als man nochmal Christoph Daum als Feuerwehrmann verpflichtete und am Ende abstieg. Pass mal auf, so wird's kommen.
Mark my words. Ich bin gespannt bei Eintracht Frankfurt auf Eli Wahi.
Ja.
Das ist nämlich der Nachfolger von Omar Marmoush, Stürmer, der zuletzt bei Olympique Marseille gespielt hat. Franzose und Ivore, also kommt von der Elfenbeinküste oder hat zumindest zwei Staatsbürgerschaften, die der Elfenbeinküste und die französische, und mit Spielern dieser Art, ich denke an Kolo Muani, ich denke ganz aktuell an Hugo Ekitike, hat Frankfurt immer richtig gelegen. Ich weiß nicht so viel über Eli Wahi, aber ich kann mir vorstellen, dass der Transfer auch wieder sitzt und dass Frankfurt aus diesem Grund lange noch da oben bleiben wird und sich am Ende vielleicht sogar wieder für die Champions League qualifizieren wird.
Ja, kann ich mir aber am Ende dann doch auch vorstellen. Wie machen wir weiter?
Da wir schon bei erstklassigen Mannschaften sind, passt das, wenn wir jetzt über Borussia Dortmund sprechen, oder wäre das ein Stilbruch?
Ach, du wolltest jetzt zu Holstein Kiel kommen. Holstein Kiel lassen wir diese Woche einfach mal liegen und sagen so, Respekt, 2-2, noch am Ende ein Ausgleich geschossen beim VfL Wolfsburg. Steven Skripski in seinem 100. Pflichtspiel für Holstein Kiel, und damit machen wir einen Haken dran und schauen mal, wie es weitergeht.
Ja, lass jetzt uns geht's nach München.
Ja, gut, ja, genau. Ich wage eine Prognose, aber die ist vielleicht dann auch gar nicht so steil. Auf jeden Fall nicht so steil wie der Anstieg in Richtung Lions Head hier in Kapstadt.
Sag doch mal eine Prognose.
Ich glaube, Holstein Kiel wird nicht gewinnen.
Ah, gut, ja, das ist jetzt keine so steile These. Ja, Borussia Dortmund. Wann wird Borussia Dortmund wieder gewinnen? Also Mike Tölberg saß ja als Interimstrainer nach der Entlassung von Nuri Sahin auf der Bank, und der hat ja bei der PK ein Zitat, das viral gegangen ist, von sich gegeben. Die Dortmunder müssten mit Sabba im Mund und mit dem Messer zwischen den Zähnen spielen. Er hat allerdings einen entscheidenden Satz vergessen, dem hätte er vielleicht Nico Schlotterbeck mit auf den Weg geben müssen. Sie sollen auch mit den Händen auf den Rücken spielen. Also nicht den Gegenspieler schubsen, so wie es Nico Schlotterbeck gegen Marco Grüll gemacht hat. Und deswegen musste Schlotterbeck frühzeitig duschen gehen, hat man ja früher immer so schön gesagt. Ja. Und Borussia Dortmund hat gegen Werder knapp 70 Minuten in Unterzahl gespielt. Und aus einem 2-0 wurde am Ende ein 2-2. Werder war ja selbst in Überzahl in der Anfangsphase echt nicht gut. Aber dann hat Leonardo Bittencourt mit seinem Traumtor die Aufholjagd gestartet. Am Ende hat Marvin Ducksch in seiner Heimatstadt Dortmund noch den Ausgleich für Werder Bremen erzielt. Und am Ende, ja, muss Dortmund mit diesem Punkt in 70-minütiger Unterzahl fast zufrieden sein. Aber natürlich war das kein Ergebnis, das Aufbruchsstimmung vermittelt hat. Ich finde es interessant, dass Tölberg nun auch morgen am Mittwoch in der Champions League gegen Schachtar Donetsk wieder auf der Bank sitzt. Das ist ein Indiz dafür, dass es bei Borussia Dortmund keinen Plan B gibt, oder keinen Plan BVB, wie man da, glaube ich, sagt, am Borsigplatz. Dass auch niemand ernsthaft in Erwägung gezogen hat, den Nuri Sahin zu entlassen, weil du musst ja immer so eine Schattenmannschaft haben. Ja. Sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader. Und es gibt halt keinen Schattenkandidaten, der jetzt sofort abrufbar ist. Das Treffen von Kovac und den BVB-Bossen, das heute angeblich in Salzburg stattfindet, habe ich angesprochen. Aber mich wundert das ein bisschen, dass Dortmund jetzt erstmal so einen Überbrückungstrainer braucht und da nicht sofort reagieren kann. Wie geht's dir damit?
Es ist witzig, dass ich habe genau den gleichen Gedanken auch gehabt. Ich glaube, dass Borussia Dortmund natürlich mit einem Verein große Strahlkraft und Renommee auch in Europa, aber in der aktuellen Situation für die Trainer aus dem ganz, ganz obersten Regal zu unattraktiv ist, vor dem Hintergrund. Ne? Da geht es ja immer darum, auch den Kader nach dem Trainer, nach dem Spielstil, nach der Formation, nach der Taktik ein Stück weit auszurichten. Und deswegen bekommt man eben nicht die ganz große Adresse, und Borussia Dortmund muss dann so in dem Regal da unterfischen. Was ich sagen will, ich habe auch so ein paar Sachen gelesen und auch so ein paar Sachen gehört, dass Borussia Dortmund tatsächlich relativ doll an Roger Schmidt interessiert sein soll, aber der ja gesagt hat, dass er jetzt quasi auch mal sowas Ähnliches wie ein kleines Sabbatical macht, dass der in dieser laufenden Saison keinen Verein mehr übernehmen möchte. Und was brauchst du dann? Du brauchst eigentlich diesen Peter Stöger, ne? Der sagt so, okay, ich bin zu uneitel, um auch es vielleicht jetzt einfach nur bis zum Ende der Saison zu machen und dann wieder zurückzutreten. Aber das wiederum macht, glaube ich, ein Niko Kovac nicht oder so, ne? Mit dem du dich jetzt getroffen hast, sondern der sagt entweder ganz oder gar nicht. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Urs Fischer könnte ich mir vorstellen, der wäre für mich wie so eine Art Peter Stöger, der würde sagen, okay, ich mache es bis zum Ende der Saison. Aber das bedeutet dann ja auch gleichzeitig, dass du eben nur diese wabbelige Zwischenlösung hat und so eine wabbelige Zwischenlösung, wie sagt man so schön, das macht ja auch was mit einem und zwar mit den Spielern, weil du ganz genau weißt, okay, das ist jetzt so ein Projekt bis zum Ende der Saison, danach geht es sowieso nochmal anders weiter. Also das heißt, diese Saison fühlt sich vielleicht auch automatisch so ein bisschen nach schon abgehakt an. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsverhältnis, genau darin befindet sich gerade der BVB und genau wie du auch gesagt hast und wirkt jetzt aktuell noch nicht von gewissen Entscheidungen überzeugt und das trägt natürlich auch nicht unbedingt zu einer Fortentwicklung ja, von der aktuellen Situation bei.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Niko Kovac genau diese Zwischenlösung sein soll. Also genau so jemand, der jetzt bis Saisonende den BVB trainieren soll. Er soll ja weit oben auf der Prioritätenliste stehen bei Borussia Dortmund und vielleicht wird es ja genau darauf hinauslaufen. Aber ja, der Kader ist halt nicht wirklich gut zusammengestellt und da möchte ich einmal die Volkes Stimme zitieren. Es war ja ein riesengroßes Transparent auf der Südkurve zu lesen während des Spiels gegen Werder Bremen. Da stand, die Elefanten im Raum ansprechen, die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie. Und das ist ja eine klare Kritik an den Entscheidungsträgern bei Borussia Dortmund. Also an Watzke, an Lars Ricken, der als sein Nachfolger, als künftiger Geschäftsführer aufgebaut werden soll. Sportdirektor Sebastian Kehl, Kaderplaner Sven Mislintat, der externe Berater Matthias Sammer. All die man immer sieht, wenn dann das Schnittbild, wenn die Kameras auf die Tribüne schwenken und man sieht sie aber nie zusammen. Zu fünft, okay, Kehl sitzt, glaube ich, auch während des Spiels unten auf der Bank. Aber das habe ich jetzt auch in verschiedenen Analysen um den Trainerwechsel, um die Entlassung von Nuri Sahin und Sahin herum festgestellt, dass ganz viele, die über Borussia Dortmund regelmäßig berichten und die viel dichter dran sind an diesem Verein und an dem Umfeld, das Problem nicht bei Sahin, nicht bei der Mannschaft ausmachen, sondern bei der Führungsriege und darauf zielt ja auch das Plakat, das da in der Südkurve zu lesen war, ab. Die Elefanten im Raum ansprechen, die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie. Ist es so einfach? Ich weiß nicht.
Nee, einfach ist es nicht, aber es ist natürlich am Ende immer, das wirkt jetzt wie so eine Nullaussage, was ich sage, so ein Konglomerat, aber nein, am Ende ist es ja das, was wir auch schon ganz häufig gesagt haben. Ich finde, es sind ein paar Entscheidungen getroffen worden, die konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Da rede ich darüber, dass man meines Erachtens viel zu viele Optionen in der Offensive hat irgendwie noch gehen lassen. So, ne? Da war man irgendwie auch gerade zu Beginn der Saison schlecht aufgestellt. Dazu muss man dann natürlich auch sagen, zwischendurch war Borussia Dortmund auch so ein bisschen vom Verletzungspech heimgesucht. So gerade die Innenverteidigung, die sich gerade wieder neu aufbaute, auch mit Niklas Süle, der ja nicht nur schlank, sondern dann irgendwie auch zu alter Stärke zumindest auf dem Weg war, sich wieder in Richtung alter Stärke zu entwickeln, was ihm zum Nationalspieler gemacht hat und so weiter und so fort. Und das sind so unterschiedliche Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber ich glaube auch, dass ja der Kader nicht so richtig, was heißt durchdacht, ne? Also natürlich machen die sich da ihre Gedanken. Aber er wirkt halt nicht so überzeugend. Und ich glaube wiederum auch wenn es mir schwerfällt, sozusagen einen Spieler in die Pflicht zu nehmen, aber ich finde, du kannst auch gerade in dieser Saison erkennen, dass ein Julian Brandt eben kein Marco Reus mehr wird in diesem Leben. Und das ändert auch nichts daran, dass er jetzt mit der 10 aufläuft. Ich glaube schon, dass es ein unfassbar talentierter, unfassbar guter Spieler ist, aber dass der das eben auch konstant nicht abrufen kann und dass es nicht dieser typische Unterschiedsspieler ist, der Marco Reus zum Beispiel war, wo du ganz genau sagst, okay, dieses Spiel geht jetzt wahrscheinlich 0-0 aus und dann kommt Marco Reus und dribbelt sich nochmal von außen nach innen gezogen in den 16er, lässt irgendwie 4 Spieler stehen und hat natürlich auch noch eine andere Torgefahr und übernimmt dann im wahrsten Sinne des Wortes Verantwortung. Und ich glaube, all das eben auch mit diesen Führungsspielern, die in meinen Augen keine sind, da gucke ich auch in Richtung Emre Can, und eben mit den Spielern, die dann vielleicht auch noch viel zu große Leistungsschwankungen drin haben. Dazu muss man, auch wenn alle ihn immer in die höchsten Abteilungen bzw. Regale packen, muss man halt auch Nico Schlotterbeck immer wieder dazuzählen, weil er macht halt aktuell auch einfach immer noch zu viele Fehler, um das am Ende ja sein zu können, was er eigentlich sein möchte.
Ja, und ich möchte noch ein paar andere Namen nennen. Cole Kempel, Yannick Lührs, Almugera, Kaba, Spieler aus der zweiten Mannschaft, die dann plötzlich in wichtigen Spielen von Beginn an ran mussten, weil der Kader halt nicht genügend Tiefe hatte.
Ja,
also
ja.
Das ist ja auch ein Problem bei Borussia Dortmund. Und Jan Kauto, dieser Brasilianer, dieser kleine Brasilianer, wer hat Borussia Dortmund gesagt, dass das ein Rechtsverteidiger ist? Also der ist nach vorne sehr dynamisch, sehr gefährlich, gute Flankenläufe, schwer zu verteidigen, wenn er mit Speed über die rechte Seite kommt. Aber ich habe Spiele gesehen, da wurde er hinten auf seiner rechten Abwehrseite regelmäßig überlaufen. Und das ist jemand, den hat der BVB als Rechtsverteidiger verpflichtet, weil dort jemand, ich glaube, auf lange Sicht dann DD ersetzen sollte, ja. oder so eine Ära prägen sollte wie Lukas Piszczek, der ja auch eine große Außenverteidigerlegende bei Borussia Dortmund gewesen ist. Aber Jan Kauto ist für mich kein Verteidiger. Mhm. Die Betonung liegt auf Verteidigen. Das ist überhaupt nicht seine Kernkompetenz. Also dieser Kader ist unglücklich zusammengestellt. Und ich finde noch interessant, Matthias Sammer, der ja auch noch als Amazon Prime-Experte arbeitet, auch während Spielen von Borussia Dortmund, der soll jetzt das Mikro aus der Hand legen. Er soll quasi seinen Mikrokosmos verlassen. Borussia Dortmund hat offenbar den Wunsch an ihn herangetragen, dass er, wenn der BVB in der Champions League spielt, dass Sammer dann nicht mehr als Amazon Prime-Experte über die BVB-Spiele berichten darf. Aber das ist ja auch wirklich eine schräge Konstellation. Also ich finde das, der vernichtet ja den Verein, den er dann extern berät. Also diese Doppelfunktion, da muss man da ehrlicherweise sagen, da muss der doch auch selbst auf die Idee kommen, dass das unglücklich wirkt, unglücklich rüberkommt und irgendwie gar nicht miteinander vereinbar ist.
Ja, ich finde auch, dass das einfach, ich habe es auch heute Morgen gelesen, ich finde auch, bevor ich gleich nochmal einen Gedanken zu Karim Adeyemi verschwenden möchte, aber genau, ich habe das auch heute Morgen gelesen und ich finde, das sagt einfach schon sehr viel aus. Es sagt vor allen Dingen auch schon sehr viel aus, dass das jetzt auch wieder über die Medien kommuniziert wird. Weil, ne, also normalerweise könntest du ja auch sagen, okay, Matthias, wir haben jetzt gerade ausreichend Brandherde, also lass uns das vielleicht irgendwie mal so kommunizieren, dass wir sagen, so ja, wie momentan muss Matthias Sammer sich mit dem BVB auseinandersetzen und hat da genug mit zu tun. Es geht da um die Zukunft, es geht da um die Trainerposition, es geht darum, wie es jetzt weitergeht in dieser Krisensituation nach dem Motto, deswegen möchte er momentan da sozusagen seiner Rolle als Experte nicht nachkommen oder sie erstmal ruhen lassen. So, das könnte man ja ganz anders machen. Aber ich finde, du hast genau exemplarisch an dieser Situation das Gefühl, dass einfach zu viele Leute auf einer viel zu hohen Ebene mitregieren. Und da gehört natürlich Matthias Sammer dazu. Und dann irgendwie gefühlt immer so noch als Pressesprecher des Präsidiums steht er dann da vor der Kamera. Und ist ja vor allen Dingen dann auch nicht diplomatisch. Er ist ja dann nicht derjenige, der diplomatisch die Krise wegmoderiert oder vielleicht sogar erklärt, sondern er ist dann ja quasi wirklich mehr in der Rolle des Experten und haut dann ja nochmal oben drauf. Und das ist ja irgendwie das Schräge.
Ja, das ist sehr schräg. Und ich möchte aber jetzt den Eindruck vermeiden, der hier entstehen könnte, dass wir meinen, die Schuld liegt nur bei den Leuten, die eigentlich nichts mit der täglichen sportlichen Arbeit zu tun haben, also mit dem Trainer, nicht am Trainer und nicht an der Mannschaft. Nochmal, ich habe ja in der vergangenen Woche ein paar Namen aufgezählt. Gregor Kobel, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Julian Brandt, Emre Can, Pascal Groß, Felix Metscher, Sabitzer, Adeyemi, Bayer, Jamie Gittens, Girassi, alles Nationalspieler. Okay, Gittens kein englischer Nationalspieler, aber auf dem Weg dahin, alles Leute, ich glaube 7 aktuelle deutsche Nationalspieler. Und du musst, selbst wenn der Kader hier und da vielleicht auf Kante genäht ist und das Verletzungspech größer zugeschlagen hat als bei anderen Vereinen in dieser Saison, du musst mit diesem Kader einen Spielstil entwickeln und musst dafür sorgen, dass der BVB nicht auf Platz 11 absackt, sondern immer in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen bleibt. Und das ist das Versäumnis von Nuri Sahin auch. Also ich glaube, beim BVB gibt es Probleme auf allen Ebenen, aber den Trainer und vor allen Dingen die Mannschaft möchte ich dir auf keinen Fall aus der Verantwortung nehmen, weil bei der Berichterstattung, auch in den Kommentarspalten, die man nach der Entlassung von Nuri Sahin gelesen hat, ist so der Eindruck vermittelt worden, ja, eigentlich sind ja die Entscheidungsträger die Schuldigen, weil es halt nach der Ära Jürgen Klopp, nach 2015, viele Trainerwechsel gab, aber keiner war perspektivisch langanhaltend und erfolgversprechend. Das ist alles richtig, aber ich finde trotzdem, dass du mit dieser personellen Ausstattung besser dastehen musst als Borussia Dortmund.
Ja, ja. Wie gesagt, und nur noch dann 2 Gedanken oder einen dazu zu Karim Adeyemi, ist ja auch so einer. Das ist ja einer, der, wenn er so spielt wie damals gegen Chelsea in der Champions League, wo er da von hinten einmal komplett über den Rasen bis in den 16-Meter-Raum rennt, allen davon rennt, noch den richtigen Haken macht und ein Traumtor schießt, ein Weltklasse-Tor schießt. Und dann auf der anderen Seite aber gefühlt halt auch einen sehr verletzungsanfälligen und einen sehr launischen Spieler hast. Das, ja, und davon hast du irgendwie einfach zu viel beim BVB. Und das muss man dann, wie du auch gesagt hast, auch ein Stück weit Sahin anrechnen. Das ist eine Situation, die vielleicht schwierig zu handeln ist, aber er hat sie halt auch nicht gehandelt.
Ja, genau. Aber das kann ich im Detail auch nicht beantworten, was da jetzt vielleicht schiefgegangen ist. Die Gruppendynamik, mein neues Lieblingswort, die Gruppendynamik hat sicherlich nicht gestimmt. Ich habe jetzt eine Idee, die so ein bisschen vom Protokoll abweicht. Wir haben ja noch ein großes Thema, über das wir sprechen müssen. Die Stadiondurchsagen, die es künftig in der Fußball-Bundesliga als Pilotphase geben wird, um den Videobeweis ein bisschen verständlicher zu machen. Wollen wir die eine Position weiter nach hinten verschieben und jetzt erstmal mit der Kultrubrik weitermachen?
Können wir gerne machen. Lass uns ruhig einfach mal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Let's do.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Okay, let's do. Möchtest du anfangen und mich überraschen?
Können wir sehr, sehr gerne machen. Und zwar finde ich, spitzt sich so ein bisschen die Kuriosität um Manuel Neuer beim FC Bayern München zu. Und zwar ist ja Alexander Nübel gefühlt seit 10 Jahren an sämtliche andere Vereine als Nummer 2 hinter Manuel Neuer verliehen. Es ging nach Monaco, es ging dann natürlich auch zum VfB Stuttgart. Und jetzt hat ja Manuel Neuer noch einmal, ein weiteres Mal seinen Vertrag verlängert. Es geht ja noch mal weiter. Und ich finde es irgendwie sehr kurios. Mit Jonas Ubrich hat der FC Bayern München natürlich ein riesengroßes Torhütertalent, aber natürlich auch einen verloren, der beim ersten FC Köln so ein bisschen auch seinen Stammplatz abgeben musste während der Hinrunde. Und hat er jetzt schon wieder auf Position 2 mit Perez, den es ja auch noch gibt, wieder einen neuen verpflichtet. Bis 2029 einen Vertrag unterschrieben, Jonas Ubrich. Und Alexander Nübel hat ja seinen Vertrag auch vor gar nicht allzu langer Zeit bis 2029 verlängert und bleibt ja auch noch beim VfB Stuttgart. Und das, lieber Michael, und jetzt komme ich zum eigentlichen.
Sven Ulreich hast du vergessen.
Den gibt es auch noch. Den gibt es auch noch, genau. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, vielleicht mit dir ein kleines Wer bin ich zu spielen. Und es geht in diesem Fall, so viel kann ich als Tipp geben, um Torhüter, die mal beim FC Bayern München im Tor standen, die man gar nicht so unbedingt auf dem Zettel hat.
Ja, ja, das ist gut.
Das ist gut. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Und ich beginne mit dem ersten. Wer bin ich? Ich bin geboren am 19. Januar 1971. Das Ganze in Böblingen. 1,87 Meter groß. Natürlich stand ich beim FC Bayern München im Tor, und zwar insgesamt 20 Mal. Ich spielte während meiner aktiven Karriere auch ein einziges Mal für die U21-Nationalmannschaft. Außerdem...
Darf ich raten?
Du darfst raten.
Sven Scheuer.
Oh, stark. Die Antwort ist richtig. Mein Name ist Sven Scheuer. Ich spielte unter anderem auch noch bei Adanaspor, beim 1. FC Saarbrücken, bei Crystal Palace, beim Grazer AK, beim VfL Osnabrück 8 Mal und beim TSV Schöneich. Ich bin Sven.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Das hast du sehr gut gemacht. Ich kann die Kartei schließen. Die Frage ist, wer bin ich denn nun eigentlich? Geboren am 6. August 1973. Ich spielte natürlich für den FC Bayern München, und zwar insgesamt 7 Mal, aber auch unter anderem für den VfL Bochum, für den 1. FC Kaiserslautern, für den SSV Jahn
Regensburg. Ich weiß es.
Na?
Uwe Gospodarek, Hannover 96.
Sehr gut. Ich bin gar nicht mal so groß für einen Torhüter. Das hat man mir damals auch ein bisschen vorgeworfen. Verzeihung, 1,81 Meter. Ich bin Uwe Gospodarek. Du bist gut. Der nächste. Ich bin geboren am 12. Oktober 1963. Auch ich gehörte nicht zu den riesengroßen Torhütern beim FC Bayern München. Beim FC Bayern München aber wiederum schon. Denn ich bin kein klassischer Ersatztorhüter des FC Bayern München, sondern ich bin schon einer, der 216 Mal zwischen den Pfosten des FC Bayern München stand. Insgesamt 4 Länderspiele von 1989 bis 90.
Ja, Raimund Aumann.
Und ich bin Raimund Aumann, das ist sehr richtig. Ich bin ein Klassiker in dieser Rubrik. Ersatztorhüter, manchmal so ein bisschen Stammtorhüter, aber eigentlich eher als Ersatztorhüter geholt. Geboren am 28. Mai 1974. Ich darf jetzt nicht sagen wo, weil dann weißt du es sofort. Insgesamt stand ich 63 Mal beim FC Bayern München im Tor.
Ah, und habe auch Elfmeter geschossen.
Und habe auch Elfmeter geschossen. Mittlerweile arbeite ich in meinem Familienbetrieb Butt Laderampen.
Butt.
Tja. Und tatsächlich habe ich jetzt einen, der insgesamt 21 Mal beim FC Bayern München im Tor stand. Und ich habe etwas mit meinem Vorgänger gemeinsam, denn auch ich spielte sowohl für den FC Bayern München als auch für den Hamburger Sportverein. Außerdem...
Ach, Tom Starke, ne?
Auch stark, aber ist in diesem Fall nicht gemeint. Es geht ja okay, um Nummer 2. Ich spielte auch 176 Mal für den VfB Stuttgart. Geboren am 3. August 1988.
Ach so, Sven Ulreich.
Ich bin Sven Ulreich, genau.
Der war ja auch beim HSV eine Saison. Ja. Stimmt, ja, klar.
Auch eine Saison beim HSV, einmal ausgeliehen. 32 Spiele. Ja, vielen Dank.
Das war gut, das hat Spaß gemacht.
Cool, das freut mich sehr. Wer würde dir jetzt noch einfallen? Ich könnte jetzt noch Bernd Dreher nennen. Es gibt
Michael Kraft, Bernd Dreher, Stefan Wessels.
Ja, stark, Stefan
dann
Wessels.
Hier, dann hier, wie heißt er noch, Rainer, der unter Pep zweiter Torwart war oder dritter Torwart.
Ja, ja, stimmt.
Wen gibt's noch?
Ich fand Wessels für
Oliver
ich gut.
Kahn.
Ja, gut, Oliver Kahn war natürlich.
Du hast sie ja nach zweiten Tor dann.
Ja, gesehen. Eigentlich ein bisschen.
Ja, mehr, genau, aber das ist cool. Aber ja, irgendwie kennt man sie doch alle. Ne? Ja. Gerald Hillringhaus fällt mir noch ein. 91, 92. In der Phase, als der FC Bayern, ich glaube, nur 11. oder 12. geworden ist und Erich Ribbeck dann irgendwann Sören Lerby als Trainer abgelöst hat. Ja. So war es, glaube ich. Ja, bei mir geht's natürlich nicht um den FC Bayern, sondern über die Mannschaft, die bei uns sehr zu kurz gekommen ist. Der FSV Mainz 05 spielt eine fantastische Saison, hat jetzt den VfB Stuttgart 2:0 besiegt, ist Tabellensechster hinter den Bayern, hinter Leverkusen, hinter Frankfurt, hinter Stuttgart und hinter Leipzig. Wir reden über die 05er und das Spiel heißt, wie heißt es denn, Mainz oder Keins? Ach, keine Ahnung. Ich werde dir ein paar Spieler nennen aus der Vergangenheit und du sollst mir sagen, haben die für Mainz 05 gespielt oder nicht? Eigentlich ganz einfach. Ja oder nein, muss jeweils die Antwort lauten. Sind sicherlich Spieler, die nicht jetzt bei Mainz 05 spielen. Na, vielleicht auch doch. Ich glaube, das Spiel ist selbsterklärend. Bist du bereit für diese kleine Challenge?
Ja.
Aristide Bonsé.
Ja.
Richtig. Scholt Löw.
Nein.
Doch. Scholt Löw, den Jürgen Klopp jetzt auch zu RB Leipzig holen will. Da war der ja schon mal. Pirmin Schwegler.
Pirmin Schwegler hat bei Pirmin Schwegler, Hoffenheim, Hannover 96, hat nicht bei Mainz gespielt.
Richtig, Eintracht Frankfurt noch, ja. Ne? Elkin Soto.
Ja, ja, klar, die Legende.
Ja. Erik Maxim Choupo-Moting.
Ja. Die Legende.
Auch, ne? Genau. Boubacar Sanogo.
Boubacar Sanogo. Nee, darf man nicht mit Anthony Ucha verwechseln. Nee, ja, hat nicht gespielt.
Boubacar Sanogo. Oh. Richtig. René Adler.
René Adler hat, glaube ich, 2 Spiele für Mainz gemacht.
Boah, die Anzahl der Spiele weiß ich jetzt nicht, aber er hat für Mainz gespielt. Es geht weiter mit Felix Bastians.
Oh, auch so ein Name.
Schwierig.
Felix Bastians. Ja. Also Felix Bastians verbinde ich mit dem VfL Bochum.
Ja, gut. Gute Verbindung.
Aber nicht mit Mainz.
Richtig. Christian Tiffert.
Christian Tiffert verbinde ich mit Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart. Aber hat er auch für Mainz gespielt? Christian Tiffert hat nicht für Mainz gespielt.
Stimmt. Sascha Rita.
Verbinde ich natürlich mit dem VfB Stuttgart. Sascha Rita. Ich finde immer.
Nee, Stuttgart nicht.
Nee?
Nee. Wolfsburg, Freiburg, Schalke. Vielleicht Mainz, vielleicht auch nicht.
Ich glaube, er hat nicht für Mainz gespielt.
Das stimmt. 2 habe ich noch. Admir Mehmedi.
Hat für Mainz gespielt.
Nee. Hat er nicht. Der hat gespielt für Freiburg, Wolfsburg und Leverkusen.
Okay.
Und Nelson Viper. Viper, immer Viper.
Ja, genau. Hat gespielt.
Ja, und spielt immer noch. Hat auch das Tor geschossen oder ein Tor geschossen gegen Stuttgart. Trainer dieser willkürlich zusammengestellten Mannschaft, die es ja so nie gegeben hat, ist Jan-Moritz Lichte. Leuchtete sein Lichte in Mainz oder nicht?
Doch. Der war mal Interimstrainer.
Ja, sogar mehr als das. 99 Tage insgesamt Trainer beim FSV Mainz 05. So, wenn ihr wissen wollt, warum Mainz so erfolgreich ist, dann müsst ihr einen anderen Podcast hören. Das können wir euch hier nicht beantworten.
Nee, wir können euch vieles nicht beantworten, auch das nicht.
Wir haben noch ein anderes wichtiges Thema. Stadiondurchsagen des Schiedsrichters wird es ab dem kommenden Spieltag als Pilotphase, als Testphase geben. Die Referees müssen an ihrem Headset einen Push-to-Talk-Button drücken und sind dann in der Lage, per Knopfdruck quasi das, was sie ins Headset sprechen, auch über die Stadionlautsprecher an die vielen, vielen Zuschauer weiterzugeben. In 5 Stadien wird es so sein am kommenden Wochenende. Bayern gegen Kiel, St. Pauli gegen Augsburg, auch beim Zweitligaspiel Düsseldorf gegen Ulm, bei Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag und ebenfalls beim Spiel zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim. Später werden sich außerdem die Stadien in Dortmund, Freiburg, Leipzig und Fürth noch für dieses Pilotprojekt zur Verfügung stellen. Ja, was wird gerade entschieden und warum? Diese Frage soll beantwortet werden, damit die Zuschauer manchmal mehr wissen, als sie bislang wussten. Wie findest du das?
Ich finde es gut. Ich finde es vor allen Dingen, weil es zur Transparenz beiträgt. Und wir haben ja, auch schon ganz häufig darüber philosophiert und gesprochen, dass es eben nicht greifbar und vor allen Dingen nicht nachvollziehbar ist und dass du eigentlich ja ein Privileg hast, wenn du als Fan ins Stadion gehst, dass du sagst so, ey, dieses Stadionerlebnis, ich bin da vor Ort gewesen, ich bekomme diese Dynamik mit, ich bekomme die Emotionen mit, ich sehe da meine Idole mal aus Nahdistanz und so weiter und so fort. Und du hast eben durch diese fehlende Kommunikation genau diese Menschen, die dieses Privileg haben, im Stadion dabei zu sein, bislang viel zu sehr ausgegrenzt. Und das hat man natürlich jetzt nach und nach nachgeholt mit den Hinweisen, auf was jetzt gerade nochmal kontrolliert wird etc. pp. Weil wir kennen ja dieses Vorgehen zum Beispiel vom American Football. Da sieht man doch immer diese Referees mit den Headsets und mit diesem großen Bose-Aufkleber auf dem Mikrofon. Also auch das wird natürlich noch entsprechend vermarktet. Und von daher, also ich finde das gut, wie gesagt. Also finde, man kann auch noch woanders wieder ansetzen. Das wollen wir jetzt ja gar nicht so mit Sinn und Zweck und nachvollziehbar und Emotionen im Stadion und Videoassistent, ja, nein. Aber wenn man jetzt einfach mal das alles voraussetzt, dass es das gibt, dann finde ich es nur gut, weil, wie gesagt, weil es zur Transparenz beiträgt. Wie siehst du das?
Ich stehe dem auch positiv gegenüber, diese grafischen Hinweise, was wurde gerade entschieden und warum, die gab es ja immer so mit 20, 30 Sekunden Verzögerung. Also da wurde dann der Stadionzuschauer im Unklaren gelassen, für eine halbe Minute grob, der Fernsehzuschauer zu Hause ebenfalls. Ich finde das auch gut. Ich frage mich nur, wie ist das, wenn die Schiedsrichter, die ja auch Hochleistungssportler sind und dem hohen Tempo der Spieler, das ja immer höher wird, auch in der Bundesliga immer folgen müssen, wie ist das, wenn die plötzlich dann ans Mikro treten müssen, völlig außer Atem sind? Ich glaube, der eine oder andere hat auch ein bisschen Schiss davor, sich zu versprechen. Nicht jeder ist ja ein Lautsprecher, nicht jeder ist so ein Patrick Ittrich, der die Bühne vielleicht sogar genießen wird.
Wollte ich gerade sagen, genau, alle, die nicht Patrick Ittrich sind, ne? Ja. Obwohl Dennis Aitekin würde ich es auch zutrauen.
Ja, aber vielleicht hat Felix Weyer da nicht so viel Lust drauf. Ich kann gar nicht sagen, welcher Schiedsrichter jetzt eher schüchtern und introvertiert ist. Aber ich glaube, das liegt nicht jedem. Und in dieser hektischen Situation könnte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu Versprechern kommen. Und nicht jeder ist es ja gewohnt, vor 70 oder 80.000 Menschen zu sprechen. Wir natürlich schon, aber Schiedsrichter nicht. Also in diesem Podcast, dieser Podcast ist eine perfekte Schule. Wir sprechen ja quasi jede Woche vor so vielen Menschen. Die Schiedsrichter müssen in diese Rolle erst hineinwachsen.
Definitiv. Ja, also ist natürlich ein Punkt, ist natürlich auch eine Abgrenzung zu dem Referee beim American Football, weil da gibt es ja mehrere Referees und der steht dann ja vor allen Dingen da nur an der Seitenauslinie und genau spricht. Ich finde vor allen Dingen dieses Atmen kann ein Thema werden. Ist denn schon ganz klar, wer da sprechen wird? Also wird es definitiv immer der erste Schiedsrichter sein oder kann das zum Beispiel auch sein, dass ja immer der erste?
Ja, der Schiedsrichter.
Ah, okay. Genau.
Soweit weiter. Ein anderer Punkt, der problematisch sein könnte, in so einem Stadion ist es ja sehr, sehr laut. Fans singen ja auch. Während des Videobeweises gibt es auch manchmal Pfiffe, weil viele das doof finden, weil sie nicht wissen, ist der Jubel jetzt eigentlich zu Recht so gewesen, wie er war, oder müssen wir gleich aus dem Jubel oder werden wir gleich enttäuscht, weil das vermeintliche Tor dann doch wieder zurückgenommen worden ist. Und das frage ich mich auch, ob dann alle Mucksmäuschen still sind, wenn der Schiedsrichter das Wort übernimmt oder geht das dann in diesem Geräuschpegel, der ja in einem Stadion herrscht, unter. Ja. Das ist sicherlich auch nochmal ein interessanter Aspekt. Und dann gibt es ja vielleicht hier und da auch technische Schwierigkeiten, dass vielleicht diese Funkstrecke vom Headset zur Stadionregie nicht so funktioniert. Klar, die haben das alles getestet. Das wurde ja auch schon in internationalen Wettbewerben getestet und das hat ja auch funktioniert. Aber ich glaube, viele werden vom ersten Mal so richtig aufgeregt sein, weil in einem der 5 Stadien, würde ich mal sagen, München, Hamburger Millerntor, Düsseldorf, Frankfurt oder Leverkusen am kommenden Wochenende, wird es garantiert zu dieser Situation kommen. Und da bin ich sehr gespannt. Aber grundsätzlich finde ich es auch positiv, dass die sich öffnen und versuchen, den Videobeweis damit ein bisschen mehr Transparenz zu verleihen.
Genau, ich finde, das ist halt ein konstruktiver Ansatz, ne? Also das ist jetzt quasi nicht so, wie verhindert man irgendwie etwas, sondern das ist irgendwie eine Weiterentwicklung. Man schaut jetzt irgendwie auf, welche Lösung können wir anbieten, woran können wir arbeiten, um es noch nachvollziehbarer zu machen. Und von daher, wie gesagt, finde ich es erstmal gut. Und ich finde auf der anderen Seite, ja, Es ist natürlich auch gerade gesellschaftlich so häufig in Fußballstadien vielleicht nochmal was anderes, was man voraussetzen darf. Und leider erleben wir das natürlich auch fast jedes Wochenende, dass es da eben nicht so respektvoll so mit dem Miteinander abläuft, wie man sich das so wünscht oder vielleicht auch selber so durch die Werte vertritt. Aber eigentlich, wie gesagt, finde ich, sollte man eigentlich auch erwarten dürfen, wenn etwas das erste Mal passiert, dass da vielleicht dann auch tatsächlich nochmal Fehler passieren und dass man dann da halt auch entsprechend auch mal sozusagen von Fanseite würdigend mit umgeht. Ne? Also dass man sagt, okay, das ist ja ein Schritt auf uns zu, damit wir es noch mehr nachvollziehen können. Gut, und wenn da jetzt ein Fehler passiert, dann ist es halt so.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da in einigen Stadien so eine ja leicht ironische, zynische Haltung entstehen wird.
Ja, ja, bestimmt.
Und eine Reaktion entstehen wird bei solchen Fehlern. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in der kommenden Folge wieder ein schönes Thema haben, das hiermit vielleicht gesetzt wäre. Wie war es denn? Wie waren denn die ersten Stadiondurchsagen des Schiedsrichters? Ich glaube, dass wir darüber in einer Woche wieder diskutieren werden.
Ich glaube auch.
Wollen wir vorher, bevor wir die nächste Folge schon aufnehmen, nein, das machen wir natürlich erst nach dem kommenden Spieltag, wollen wir vorher noch ein paar Songs auf unsere Spotify-Liste packen?
Können wir sehr gerne machen.
Von mir gibt's Fata Morgana von Nina Chuba. Mein großes Ziel ist ja, dass wir die junge Zielgruppe der 5- bis 8-Jährigen erreichen. Und ich kann euch sagen, dieser Song ist gerade sehr, sehr, zumindest in meiner privaten Zielgruppe, in diesem Alterssegment sehr beliebt. Also Nina Chuba, Fata Morgana gibt's von mir für unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt.
Okay, ich würde raufpacken von Robin Thicke und Pharrell Williams, Blurred Lines.
Kenne ich.
Ja. Habe ich neulich tatsächlich hier mal wieder im Autoradio gehört. Autoradio klingt auch so ein bisschen, ne, aus der Zeit gefallen. Aber genau, und da dachte ich so, eigentlich echt ein geiler Song.
Hört man in Südafrika noch Autoradio? Das ist interessant.
Ja. Du, hier fahren überall nur diese, das weißt du doch auch, hier fahren doch überall nur diese Golf 1 durch die Gegend. Allerdings werden die hier nicht nur hierher geschifft, um sie dann hier nochmal sozusagen aufzufahren, sondern sie werden hier in Port Elizabeth, ich weiß gar nicht, ob noch immer, aber die wurden hier noch ganz lange produziert.
Aber gleich gehe ich davon aus, dass du bei deinem Cabrio das Dach runtermachen wirst und dann in Camps Bay mit Tempo 30 und ganz laut aufgedrehten Boxen diese Podcast-Folge hören wirst, damit auch die vielen, vielen Deutschen, es gibt ja viele Deutsche, die gerade in Kapstadt Urlaub machen, damit die auch mitkriegen, dass die neue Anstoßfolge draußen ist. Denn unser Ziel ist, noch mehr als 71.500 Hörer für diesen Podcast zu begeistern und den Zuschauerrekord in der zweiten Liga zu knacken. Das ist mein Ziel für die nächste Folge, für die nächste Woche.
Ich mache das so wie in den USA, so in den 70er, 80er Jahren. Ich fahre mit so einem Pickup durch die Gegend, wo so Mikrofone so auf dem Dach, so Lautsprecher entsprechend angebracht wurden, um genau Informationen zum Beispiel darüber zu teilen, wo heute Abend noch eine Beachparty ist, whatever. Genauso werde ich die neue Folge broadcasten. Und da fällt mir übrigens noch ein, Camps Bay, wo du gerade eben Camps Bay angesprochen hast. Ich habe witzigerweise spazierengehend in Camps Bay Jens Lehmann gesehen.
Jens Lehmann?
Ja.
Den ehemaligen Torhüter, der nicht beim FC Bayern unter Vertrag stand, aber bei Schalke, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart.
Ja.
Und dem AC Mailand und dem FC Arsenal natürlich auch.
Ich finde, der
hängt da auch ab mit dir.
Nee, der hängt nicht mit mir ab, aber wie gesagt, ich habe ihn da nur längs gehen sehen. Der ging da, wie gesagt, vor allem auf dem Boulevard da spazieren und dachte, hey, den kennst du doch. Ich finde das übrigens manchmal so niedlich. Auch dafür liebe ich dich über alles, Michael Augustin, dass du unseren Anstoßhörerinnen und Hörern noch Jens Lehmann erklärst. Ich glaube, das darf man theoretisch beim Fußball-Podcast voraussetzen. Aber vielleicht hast du...
Aber wir sind ja gerade so im Torwart-Quiz. Ich bin noch in diesem Torwart-Quiz-Modus.
Aber ich muss dazu sagen, du hast natürlich auch recht, weil ich habe beobachtet, wie gesagt, als er mir über die Straße, auf der Straße längs ging, also dass den auch wirklich keiner, ich glaube, ich war so der Einzige, der ihn erkannt hat. Also keiner auch
hast
angesprochen.
Hast du ihm Ball zugeworfen?
Ja, genau.
Hast du ihm Ball zugeworfen und er ist dann hinterher gehechtet?
Ja, genau.
Das musst du machen.
War morgens schon die haltbare Milch durch die Finger gerutscht, ne?
Ja, aber auch das wäre ja jemand, der würde vielleicht auf die Lautsprecher durchsagen oder wenn du jetzt, wie von mir vorgeschlagen, mit heruntergelassenen Scheiben oder mit dem Cabrio ganz laut Anstoß hörst, der wird darauf anspringen. Also der wird dich ansprechen und sagen, entschuldigen Sie, wo kann ich denn diesen tollen Podcast empfangen?
Ja.
Und wenn er zu Ende hört, dann denkt er ja, huch, da geht's ja auch um mich.
Genau, und der hat vor allen Dingen so sehr gejubelt, hat gejubelt wie Bernhard Winkler und Stefan Kunz damals, hat die Säge gemacht, ne?
Ja, also ich glaube, den als Influencer noch in unseren Podcast reinzuziehen oder für unseren Podcast zu gewinnen, das wäre bahnbrechend.
Das wär
also das muss
Hammer,
dein Ziel sein für die kommenden, du bist ja noch, wie lange da, 2, 3 Jahre?
Ja, bestimmt.
Bestimmt. Aber irgendwann kommst du auch wieder. Hast du mir zumindest versprochen.
Ja.
Und ja, schöne Grüße an Jens Lehmann. Und dann würde ich sagen, lassen wir es dabei.
Würde ich auch sagen.
Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Also auch euch hier in Deutschland. Und schaltet gerne wieder ein. Beobachtet die Lautsprecherdurchsagen, wenn ihr im Stadion seid. Pfeift den Schiedsrichter nicht aus, wenn er erklären will, warum der Spieler eurer Mannschaft jetzt doch eine rote Karte sieht. Seid lieb zu ihm. Denn sie meint es nur gut mit uns und mit dieser tollen Sportart. Von mir war es das. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch von mir. Ich sage, ich fahre jetzt nach Camps Bay mit dem Motto Jens erst recht.
Sehr schön.
Anstoß, der Fußball-Podcast.